SRF 2 Kultur.
Evelyn Hasler ist eine der beliebtesten Schweizer Schriftstellerinnen. Die Geschichte über die letzte Hexe im Glarnerland, Anna Göldin, oder der Roman über die erste Schweizer Juristin, Emily Kempin-Spiri, sind Klassiker geworden. Auch ihr neuester Roman, Mit dem letzten Schiff, steht seit Wochen auf unseren Bestsellerlisten. Heute feiert Evelyn Hasler ihren 80. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich. Vorher hat sie sich noch Zeit genommen, mit Literaturredaktorin Lucia Stettler auf ihr Autorenleben zurückzuschauen.
Evelyn Hasler, immer wieder haben Sie Persönlichkeiten aus dem Schatten ans Licht geholt und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Anna Göldin, Emily Kempin-Spiri, Henri Dunant. Sie haben dazu monatelang recherchiert, Fakten zusammengetragen und sich auch versucht, in die Seele dieser Figur hineinzufühlen. So gesehen kann man eigentlich sagen, Sie hatten die Chance, bis heute weit mehr als nur ein Leben zu führen.
Ja, das empfinde ich auch so, weil jedes Mal lebe ich mit meinen Figuren. Ich habe meistens 3 Jahre und gehe den Spuren nach. Es hat eigentlich angefangen mit der Figur der Anna Göldin, die mir schon sehr bekannt war durch meine Kindheit. Ich bin ja in Glarus geboren, habe als Kind immer von dieser Figur gehört, aber nie was Genaues. Meine Lehrer, im Gegenteil, die wollten nicht gerne darüber Auskunft geben. Das war ein Schandfleck der Region und viel, viel später dann der Wunsch, es genau zu wissen.
Der Roman Anna Göldin, Letzte Hexe, erschien 1982. Sie, Evelyn Hasler, waren eine der ersten Schweizer Autorinnen, die vergessene historische Frauenfiguren ins Zentrum ihrer Bücher rückten. Sie besessen also früh eine eigene literarische Nische. War das für Ihren Weg als Schriftstellerin ein Vorteil oder zuweilen auch ein Handicap, vielleicht sogar ein lästiger Stempel?
Ja, ich habe nicht gerne Klischees. Ich glaube, alle meine Bücher kämpfen gegen Klischees. Und es ist dann irgendwo auch seltsam, wenn man selber dann so in ein Gartenbeetchen gelegt wird, wo man sagt, ah, die schreibt über Frauen. Ich habe ja wirklich über ganz interessante Männer auch geschrieben. Ich denke über Henri Dunant, der auch sehr vergessen ist bis heute. In seiner psychischen Essenz, in seiner inneren Energie. Das war für mich sehr wichtig. Dann würde ich diesen Thomas Tafatz erwähnen, der seine hungernden Mitgenossen geführt hat bis nach Brasilien, also aus dieser verarmten Schweiz, aus dieser fast verhungerten Schweiz von 1855, auch das vergessen. Also das sind sehr, sehr viele Männerfiguren und möchte sagen, ja, ich komme aus diesem Gartenbeetchen gerne heraus und sehe mich einfach fasziniert durch Menschen, die etwas Besonderes geleistet haben.
Ich höre immer wieder von Autorinnen und Autoren, die Biografien schreiben, die sich an wahre Geschichten halten, dass sie empfinden, dass sie dann eben vielleicht von der Literaturkritik weniger ernst genommen werden. Hatten Sie diesen Eindruck auch?
Ja, das kann sein, dass ich denke schon, Niklaus Meinberg, den ich gut kannte, hat damals beklagt, ja, die Historiker sagen, ja, aber der schreibt ja Literatur. Und die Literaten sagen, ja, aber der schreibt auch Historie. Aber ich finde das albern und damit kann ich gut leben.
Wenn Sie sich zum Geburtstag eine Begegnung mit einer Romanfigur von Ihnen wünschen könnten. Welche Persönlichkeit würden Sie gerne kennenlernen?
Ich denke, es wäre die Anna Göldin, weil das doch eine Persönlichkeit war, die mich als Kind schon geprägt hat. Also in dem Glarus, wo sie Magd war, bin ich ja aufgewachsen. Ich habe den Föhnsturm erlebt, die Brände erlebt, die entfacht werden durch den Föhnsturm. Ich habe auch die gewisse Enge einer kleinen Stadt erlebt, wo man genau verurteilt hinhört und so. Auch das ist sicher jetzt viel, viel besser geworden in diesem Glarus. Also ja, das wäre sehr interessant, sie kennenzulernen. Und ich würde einen Bogen machen zu der Rösi Fee in meinem allerneuesten Buch, eine Glarnerin, von der ich nichts erfahren konnte in diesem Städtchen. Und die hat Welt Bewegendes geleistet im Zweiten Weltkrieg. Also eine Figur aus dem gleichen Ort, wo ich ein Kind war.
Herzlichen Dank, Evelyn Hassler, für dieses Gespräch und alles Gute.
Dankeschön.
Zeitung lesen auf iPhone und Tablet wird demnächst teuer. Eines der größten Schweizer Medienunternehmen, die Tamedia AG, hat gestern bekannt gegeben, dass die Online-Inhalte des Tagesanzeigers ab Dezember kostenpflichtig werden. Nino Gadient hat mit Ottfried Jarren, Professor an der Universität Zürich, über die Strategien der Medienhäuser im Online-Zeitungsmarkt gesprochen.
Ottfried Jarren, Sie beschäftigen sich am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung täglich mit den Entwicklungen in der Medienbranche. Die Neue Zürcher Zeitung setzt seit Oktober 2012 auf das Bezahlmodell für Online-Inhalte. Jetzt zieht Tamedia mit dem Tagi nach. Ist das die Trendwende in der Schweizer Zeitungsbranche?
Da sollten wir, glaube ich, gemeinsam abwarten. Es wird sehr viel experimentiert. Es macht Sinn, journalistische Produkte, die aufwendig sind, die recherchiert sind, wo man auf Quellen zurückgreift, ein Korrespondentennetz zurückgreift, wo man Qualitätssicherungsmaßnahmen hat, selbstverständlich an die Abonnenten oder an das Publikum gegen Entgelt bereitstellt. Die Frage ist aber, wofür ist das Publikum bereit zu zahlen? Zumal dann, wenn es noch alternative Informationsmöglichkeiten hat, die kostenfrei erbracht werden.
In der Schweiz hat Tamedia mit 20 Minuten die Gratiskultur groß gemacht. Jetzt will das gleiche Unternehmen Geld für die Online-Inhalte des Tagesanzeigers haben. Kann das funktionieren?
Das kann natürlich dann funktionieren, wenn man klar trennt und sagt, hier haben wir ein bestimmtes Angebot mit einer bestimmten Qualität. Da garantieren wir auch nur für diese Art der Qualität und parallel dazu gegen Entgelt einzelne Angebote aus dem gleichen Haus, aber aus einem anderen Portfolio, aus dem qualitätsjournalistischen Portfolio, sage ich jetzt einfach mal, dann bezieht. Einfach ist es nicht. Aber es ist ja nicht mehr so, dass die Leute nur auf ein Haus und eine Dachmarke schauen, sondern sie schauen auf Produkte. Sie wählen Produkte und sie variieren auch die Produktnutzung. Insoweit kann das funktionieren. Ich sehe aber ein anderes Problem. Die Schwierigkeit ist eigentlich, welchen Inhalt kann ein Haus journalistisch genuin tagtäglich erzeugen, für das dann Zahlungsbereitschaft hergestellt wird. Wir wissen aus der Netzforschung, Longtail, alles was lang im Netz sein kann, refinanziert sich gut. Alles, was ich nur einmal, vielleicht gar mit hohem Aufwand produziere und ins Netz stelle, aber wenig Nutzung hat, das lässt sich schlecht refinanzieren. Es kommt also auf die Gemischtkalkulation an.
Das heißt, die Konsumentinnen und Konsumenten müssten dann spontan entscheiden, ist es mir das wert, Geld auszugeben, oder sage ich, nein, ich konsumiere es einfach gratis, zum Beispiel bei 20 Minuten.
Das ist genau das Risiko. Wir wissen aus dem Bereich des Bezahlfernsehens, dass Pay-per-View, also die Nutzung eines einzelnen Angebots, schwierig durchzusetzen ist. Pay-per-Channel geht schon. Man ist bereit, einen bestimmten Kanal mit einer bestimmten Qualität, ein bestimmtes Gut zu zahlen. In der Regel haben sich bislang aber nur Bouquets, also Angebote durchgesetzt, wo ich mehrere Kanäle zugleich abonniere. Im Journalismus ist es natürlich noch schwieriger, weil die Angebote sozusagen unbekannt sind, auch nur begrenzt erwartet werden können. Wir in Fernseh-, Serien- oder Spielfilmen natürlich eine gewisse Erwartung schon zeugen und wir kennen auch die Marktmechanismen. Natürlich kann man es dann nur im Abonnement machen, also pauschal, gekoppelt mit allen möglichen Dingen von Sport, Musik, Kultur, Wirtschaft, Politik etc. Dann muss es aber in einer Qualität sein, dass ich tatsächlich Leute finde, die bereit sind, das gegen Entgelt zu beziehen.
Die New York Times führte vor 2 Jahren als erste große Zeitung das Bezahlmodell ein, diese sogenannte Paywall. Und es scheint zu funktionieren. Erstmals machte die Mediengruppe New York Times mehr Gewinn mit den Print- und Online-Lesern als mit dem Anzeigengeschäft. Lässt sich dieses Modell auch auf die Schweiz übertragen?
Man kann sicher vieles von Amerikanern lernen, aber eben nicht alles. Die haben ein ganz anderes Mediensystem, wo die Bedeutung von wenigen zentralen Medientiteln in einem sehr großen Markt, in einem sehr großen Land, natürlich eine ganz andere Bedeutung hat.
Amerika also taugt nicht als Vorbild, wenn es um die Online-Politik der Medienhäuser geht. Ottfried Jarren gab Auskunft, Professor für Publizistikwissenschaft an der Universität Zürich. Ein Stapel Brennholz als gewaltige Skulptur. Der Scheiterturm, der Log Tower des japanischen Künstlers Tadashi Kawamata, ziert neuerdings die Kartause Ittingen im Thurgau. Mit seinen 8 Metern Höhe ist der Log Tower angeblich der höchste Brennholzturm, der je gestapelt wurde. Die unförmigen Scheite so zu schichten, dass der Stapel nicht früher oder später in sich zusammenfällt, das ist ziemlich schwierig. Remo Vitelli hat sich das abenteuerliche Kunstprojekt angesehen.
Da steht er, der Turm. Trotzig, archaisch, roh. Ein kreisrunder Kuppelbau, ein riesiger Holzhaufen, eine Scheiterbiege, wie es sie wohl noch nie gegeben hat. 5 Meter im Durchmesser und höher als ein normales Haus. Fast 20 Leute arbeiten seit Tagen daran. Der Künstler Tadashi Kawamata, Professor an der École des Beaux-Arts in Paris, hat ein Dutzend seiner Studenten eingespannt für dieses Projekt. Es ist harte Arbeit und es wirkt recht abenteuerlich. Der Architekt und Bauleiter Christoph Scheidecker ist für die konkrete Umsetzung des Projektes zuständig. Er grinst, wenn er davon erzählt.
Es war relativ einfach, Leuten, die wenig mit Kunst zu tun haben, das Projekt so zu erklären, dass es eine Art wie ein Pfadi-Projekt ist. Mit diesem Bild können viele Leute einiges anfangen.
Der Turm steht auf einem eigens gestellten Fundament. In seinem Innern ein Baugerüst, ebenfalls aus Holz. Das Gerüst kommt nach dem Bau dann weg. Der 8 Meter hohe Turm steht dann für sich allein.
Wir können am besten gerade ganz rauf, oder? Hier.
Über Leitern klettern wir hoch. Auf knapp 8 Metern Höhe sind die Studenten bei der Arbeit.
Grundsätzlich ist das eine Baustelle wie jede andere auch.
Was hier aber alles andere als gewöhnlich ist, das Projekt könnte auch schief gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man frisches Holz zum Trocknen stapelt, dann schrumpft es natürlich mit der Zeit. Und zwar schrumpft es auf der Südseite, wo die Sonne hinscheint, mehr als auf der Nordseite. Deshalb ist es so schwierig, so hoch zu stapeln, deshalb könnte der Turm in ein paar Monaten kippen. Dies ist jedoch auch mit einberechnet in diesem Kunstprojekt und das macht es für den Architekten Christoph Scheidecker auch so spannend.
Die Möglichkeit des Scheiterns mit einzubeziehen, das macht es ganz, ganz außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Bauprojekten, wo die Bauherrschaft das selbstverständlich nicht toleriert, dass ein mögliches Scheitern.
So oder so, der Turm steht nicht ewig. Das Holz soll trocknen wie auf einer normalen Scheiterbeige. Die Kuratorin Stefanie Hoch vom Thurgauer Kunstmuseum hat den Künstler mit diesem Projekt eingeladen in die Karthause Ittingen. Dass der Turm in 2 bis 3 Jahren abgerissen wird, sei ein sehr wichtiger Aspekt, sagt sie.
Tadashi Kawamatas Projekte sind ja meistens zeitgebunden, temporär. Und so ist eben auch hier, dass nach 2 bis 3 Jahren, je nachdem wie kalt die Winter werden, wird das hier wieder abgebaut und quasi verkauft. Also die Skulptur ist wirklich, wird hier verfeuert in den Thurgauer Haushalten, so kann man sich das vorstellen.
Letztlich ist der Turm eine Scheiterbeige wie die anderen auf dem Gutshof der Karthause Ittingen auch. Jetzt wird er aber erst einmal fertig gebaut und bis dahin ist noch einiges zu tun.
Ja, noch wird gesägt am Log Tower von Tadashi Kawamata. Die Vernissage in der Karthause Ittingen findet am Sonntag statt. Bilder der ungewöhnlichen Skulptur finden Sie jetzt schon auf unserer Homepage unter srf.ch. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist im ersten Moment nicht gerade ein heiteres Thema. Der französische Filmemacher und Journalist Sylvain Estibal lässt sich nicht davon abschrecken und erzählt in seiner satirischen Komödie «When Pigs Have Wings» die Geschichte von einem Schwein, bei der alle ihr Fett abbekommen, beide Seiten. Hannes Nüsseler hat den Film gesehen.
Das macht doch alles keinen Sinn. Jeden Morgen fährt der Palästinenser Jafar mit seinem Fischerboot hinaus und abends kann er froh sein, wenn er mit ein paar Flipflops heimkehrt. Das Netz bleibt leer, der Alltag im Gazastreifen drückt. Jafar ist über beide Ohren verschuldet. Trotzdem erzählt er seiner geduldigen Frau von den fantastischen Fischzügen, die ihm angeblich gelingen. Eines Tages aber hat der glücklose Fischer wirklich Schwein. Richtig gehört, nach einem Sturm geht Jafar ein Eber ins Netz. Das bereitet dem gläubigen Muslim gleich doppelten Kummer. Schweine sind nicht nur für Palästinenser unreine Tiere, auch die israelischen Besatzer finden sie nicht koscher. Der Fischer muss das Schwein also heimlich loswerden und zieht seinen Freund, den Friseur, ins Vertrauen. Der gibt ihm den Rat, mit dem Tier kurzen Prozess zu machen. Die Schüsse gehen daneben, das Schwein bleibt am Leben. Der friedfertige Fischer sucht lieber nach einer Möglichkeit, das Tier zu verkaufen, zunächst ohne Erfolg. Doch dann erfährt der Palästinenser, dass die jüdischen Siedler Schweine als Sprengstoffschnüffler halten. Er gewinnt das Vertrauen einer jungen Jüdin und bietet ihr das Schwein gegen Bares an. Doch die ist nur an einem bestimmten Teil des Ebers interessiert.
I just need his sperm. I make you a good price.
Nur das Sperma will die Frau, zur Schweinezucht. Und Jafar willigt trotz anfänglichen Zögerns in den Deal ein. So entwickelt sich ein borstensträubendes Schmuggelgeschäft zwischen den Fronzen. Und wer das frivol findet, hat nicht ganz Unrecht. Regisseur Sylvain Estibal ist es mit seiner Gutfühlkomödie durchaus ernst. Er holt ein Maximum an humoristischen Komplikationen aus dieser grotesken Situation heraus und schreckt auch vor dem Dschihad nicht zurück. Doch der französische Filmemacher und Journalist nutzt den Gaza-Konflikt nicht nur für ein paar wohlfeile Lachsalven, er verfolgt auch eine didaktische Absicht. Die Komödie «Le cochon du Gaza» will Gegensätze aussöhnen, indem sie beide Seiten durch den Kakao zieht. Die sorgfältig austarierte Fabel schafft das, indem sie die verfeindeten Lager bei einem gemeinsamen Vorurteil packt, der Angst vor dem Fremden. Statt Freiheit und Menschenwürde steht also die Furcht vor dem Schwein im Mittelpunkt. Und das ist als gemeinsamer Nenner doch schon einmal ein Anfang. Das Borstentier entwickelt sich im Laufe der immer verrückter werdenden Geschichte zur fluguntüchtigen Friedenstaube, die die Grenzen des guten Geschmacks genauso lässig überwindet wie die Demarkationslinien zwischen den verfeindeten Völkern. Und das macht saumäßig Spaß.
When Pigs Have Wings läuft in den Schweizer Kinos. Gestern Abend in der Dampfzentrale Bern, Uraufführung von Zwischen jetzt. Auf der Bühne vier Tänzerinnen und ein Tänzer und das Galatea-Quartett zusammen mit einer Perkussionistin. Die Komposition von Isabel Mundry, die Choreografie von Anna Huber. Maya Künstler, Sie waren gestern Abend in Bern dabei. Wer sind die beiden Frauen? Ein erfahrenes Ballettgespann?
Die haben zum ersten Mal meines Wissens zusammengearbeitet. Die Isabel Mundry kommt aus Berlin. Sie ist Komponistin und seit 2004 in Zürich hat sie da eine Professur für Komposition. Sie ist sehr erfahren mit solchen Musiktheaterprojekten. Die Anna Huber kommt aus Bern, ist Tänzerin und Choreografin. Muss man vielleicht noch sagen, sie hat den Reinhardt-Ring bekommen. Das ist die höchste Theaterauszeichnung der Schweiz. Sie hat auch lange in Berlin gelebt und vor 2 Jahren zeigte sie eine Arbeit mit dem Künstler Yves Netzhammer. Ich erwähne das, weil das typisch ist für sie, diese genreübergreifenden Arbeiten. Sie ist auch spezialisiert auf architekturspezifische Projekte, also sie tritt auch in Museen auf und ebenso auf konventionellen Bühnen. Und was man sagen muss, sie hat einen ganz besonderen Körper, sehr feingliedrig, sehr präzis in ihren Bewegungen und intensiv. Und ich muss sagen, ich war jetzt wirklich gespannt, wie sie diese besondere Bewegungssprache auf andere Tänzerinnen überträgt.
Ist dir das gelungen bei dem gestrigen Projekt?
Ich fand es enttäuschend, offen gesagt. Für mich war das alles zu wenig geformt, auch das choreografische Material irgendwie zu dünn. Und die Tänzer, die vier Tänzerinnen und der eine Tänzer, die konnten nicht wirklich Profil entwickeln. Sie sind mir ein bisschen wie ferngesteuerte Wesen vorgekommen, die nicht wirklich begreifen, was sie hier eigentlich auf der Bühne tun. Sie haben sich sehr isoliert im Raum bewegt. Natürlich, sie haben auch Impulse ausgesendet und darauf wurde dann wiederum reagiert. Es war eine Art Kontaktimprovisation ohne Berührung. Wenn es zu Körperkontakt gekommen ist, dann ist er gescheitert, weil thematisch ging es auch um die Einsamkeit. Also ein Mann und Frau lehnen mal mit der Schulter aneinander und sie versuchen sich dann irgendwann mit den Händen zu begreifen und sie brechen zusammen.
Mann und Frau, die sich also nicht treffen. Hat es denn zwischen den Musikern und den Tänzern besser funktioniert, der Kontakt?
Auch nicht wirklich. Es gab einen Moment, in dem die Musiker die Position im Raum verändert haben. Sie haben das zusammen mit den Tänzern getan. Die haben ihnen die Stühle mitgetragen. Der Raum und eben auch die Ausgestaltung dieses Raums ist ja immer sehr wichtig bei der Anna Huber. Und ich sagte vorhin, es ging thematisch um Einsamkeit, natürlich auch um den Augenblick, um das Zerdehnen des Augenblicks, der Titel zwischen jetzt. Und formal kann man sagen, ging es um die Linie und deren Auflösung.
Und dieses Spiel mit der Linie, wie setzt sie das um?
Das ist eine, das hat sie strukturell gemacht, also in der Choreografie im Raum gezeigt. Also die Tänzer bilden eine Choruslinie in der Diagonale. Sie spielen das in Variationen durch. Es ist aber auch das Licht, das als Gestaltungsmittel eingesetzt ist. Also am Anfang schneidet es eine Schneise in die Dunkelheit oder ein Seil wird als Requisit über die Bühne gespannt und natürlich auch wieder aufgelöst oder am Schluss kreist dann so ein Leuchtstab über der Bühne. Es gibt sehr viele schöne Details, aber die Verdichtung im Tänzerischen hat mir wirklich gefehlt. Und vor allem konnte auch der Tanz gegenüber diesem musikalischen Kosmos nicht eine eigene Bildwelt aufbauen, weil die Komposition hat mir unheimlich gefallen. Es war ein ganz feines Gespinst von Tönen und Klängen und sehr dynamisch. Die Musiker haben auch mit der Stimme gearbeitet, mit Papier geraschelt, sehr nuancenreich.
Lohnt sich's ja vielleicht allein wegen der Musik. Zwischen jetzt, gesehen und gehört von Maya Künstler, weitere Vorstellungen in der Dampfzentrale Bern morgen Samstag und am Sonntag. Mit einem einzigen Roman kam er zu Weltruhm, J.D. Salinger, mit seinem Fänger im Roggen, Catcher in the Rye. Jetzt ist eine Biografie über den weltberühmten Einsiedler Salinger erschienen, der Buchtipp von Literaturredaktor Rainer Schaper.
Schwer, die Biografie eines Verschollenen zu schreiben, eines weltberühmten Unbekannten, der seine Privatsphäre, wenn nötig, mit der Waffe in der Hand verteidigt. J.D. Salinger will sein Inkognito und er hütet es mit Leidenschaft. Das war nicht immer so. Bis zu seinem berühmten Buch über den jugendlichen Außenseiter Holden Caulfield und seine kleine Schwester Phoebe hatte Salinger am Leben der New Yorker Literaturszene teilgenommen. Er kämpft hart um Aufmerksamkeit und Anerkennung. Bis der Fänger im Roggen kommt und alles ändert. 10 Jahre hat er daran gearbeitet. An dem Roman über 3 triste Tage in New York, der bis heute geschätzte 25 Millionen Auflage erlebte und weltweit süchtige Leser fand. Eine Biografie über den 1919 geborenen Schriftsteller schwimmt gegen den Strom. Auf Salingers Unterstützung kann sie nicht zählen. Der Autor, der immer den Erfolg wollte, will ihn nicht mehr, als er da ist. Es erscheinen noch ein paar Novellen wie Franny und Zoe, dann kommt nichts mehr. Salinger lebt meist allein in seinem Holzhaus in New Hampshire, erlebt eine religiöse Wende, ernährt sich makrobiotisch und schreibt weiter. 15 abgeschlossene Manuskripte sind es bis zu seinem Tod im Januar 2010. So heißt es. Besucher sind ungebeten und müssen mit entschlossener Gegenwehr rechnen. Traumatisch für Salinger sind seine Erlebnisse als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Er ist bei der Landung der Alliierten in der Normandie dabei und überlebt. Zurückbleiben, ein zerstörtes Trommelfell und eine angegriffene Psyche, Depressionen und Paranoia. In Der Fänger im Roggen kommt das Wort Fuck 44 Mal vor, hat man gezählt. Für William Faulkner war der im präzisen Slang geschriebene Roman das beste Buch der gegenwärtigen Schriftstellergeneration. Salinger fand Bewunderer von Hemingway bis Updike. Er selbst ist der abgründige Menschenfeind geblieben, als der seinen jugendlichen Helden auch gezeichnet hatte. Einem Reporter sagte er schon 1973 am Telefon: Ich schreibe gerne und viel, aber ich schreibe für mich selbst, zu meinem eigenen Vergnügen. Am Ende beschäftigt Salinger nur noch ein paar Anwälte gegen die Zudringlichkeiten der Außenwelt. Gegen Leute etwa, die eine Fortsetzung von Holden Caulfields Geschichte planen. In Franny und Zoe findet sich der prophetische Satz: Diese Pedanten und kleinen Zerstückler machen mich einfach so krank. Ich könnte heulen.
Rainer Schaper über das verborgene Leben des J.D. Salinger. Biografie von Kenneth Slawenski. Es ist dieses Buch im Verlag Rogner und Bernhard erschienen.
Einige der wichtigsten Denker Europas treffen sich in diesen Tagen am Monte Verita oberhalb von Ascona. Dort wurde gestern Abend das viertägige Literaturfestival Monte Verita erstmals eröffnet. Die Literaturtage widmen sich in diesem Jahr der Utopie und sollen ein neuer Fixpunkt im Tessiner Kulturkalender werden. Zum Auftakt sprach der italienische Autor Claudio Magris.
Le utopie politiche hanno visto o voluto vedere la storia come grandi archi di trionfo del tempo, spettacolari scenografie del progresso o della caducità.
Die politischen Utopien hätten die Geschichte als Triumphbogen sehen wollen, als spektakuläre Szenerien des Fortschritts oder der Vergänglichkeit, sagte Magris. Nach der Einführung debattierten Denker wie Hans Magnus Enzensberger, Peter Sloterdijk oder Wladimir Sorokin am Berg der Wahrheit. Die Literaturtage Monte Verita wurden vom Filmfestival Locarno initiiert. In Lausanne wurden gestern am M4Music-Festival erstmals die besten Schweizer Musikvideoclips ausgezeichnet. Der Jurypreis geht an die Zürcher Band Rusconi. Beim Videoclip zum Song Alice in the Sky hätten die verantwortlichen Entwickler viel Kreativität und technisches Können gezeigt, so die Begründung der Jury. Der Musikclip zu Walking with a Ghost der Genfer Band Cade Bostani gewinnt den Publikumspreis. Cade Bostani mit Walking with a Ghost. Die beiden Auszeichnungen sind mit je 5'000 Franken dotiert. Das Musikfestival M4Music geht noch bis morgen Samstag. Nicoletta Mantovani, die Witwe des italienischen Star-Tenors Luciano Pavarotti, will die Veröffentlichung einer Biografie über ihren Mann verhindern. Der ehemalige Assistent von Luciano Pavarotti, Edwin Tinocco, denkt in seinem Buch an die gemeinsame Zeit mit dem Star-Tenor zurück. Die Biografie zeichne ein durch und durch positives Bild des Sängers, schreibt die Zeitung Gazzetta di Modena. Pavarottis Witwe schaltet dennoch ihre Rechtsanwälte ein. Sie findet die Erinnerungen zu privat.
Wie gehen wir um mit der Vergangenheit? Mit dieser Frage beschäftigen sich im Moment Kulturschaffende in Zürich. Sie haben ein Manifest verfasst, in dem sie einen anderen Umgang mit den Nachlässen wichtiger Zürcher Künstler fordern. Nino Gadien.
Dem Tagesanzeiger sagte der Kunstkritiker Fritz Biletter, Zitat, Zürich verliert zunehmend sein kulturelles Erbe des 20. Jahrhunderts. Biletter ist Mitglied des Trägervereins ArtDoc. Die Initianten stellen heute Abend ihre Projektidee vor. Gefordert sind, Zitat, Raum, Zeit und Geld, damit die Nachlässe von Zürcher Künstlern, die maßgebend zur Geschichte der Moderne beigetragen haben, dokumentiert und fachgerecht gelagert werden können. Ein Beispiel, wo so ziemlich, man kann sagen, alles schiefgegangen ist, nachdem der Maler Karl Madritsch 1986 gestorben ist, kümmerte sich niemand um seinen Nachlass. Die Stadt Zürich ließ die Madritsch-Kunstwerke in der Kirchverbrennungsanlage Hagenholz entsorgen. Um all die Nachlässe von Zürcher Künstlern unterbringen zu können, braucht es viel Platz. Gesucht sind 1000 Quadratmeter, 1000 Quadratmeter großes Areal. Die Projektinitianten, die möchten ins Zeughaus 5 im vielbegehrten Kaserneareal. Eine weitere Kritik der Kulturschaffenden, das Kunsthaus und die Stadt Zürich würden die lokale Kunst vernachlässigen. Der Zürcher Kulturchef sieht das anders. Zitat, die Stadtzürcher Kunstsammlung umfasst derzeit 35.000 Werke und sie werde laufend erweitert. Man müsse auch die schmerzliche Frage stellen, ob denn immer alles erhaltenswert sei. Über den Umgang mit Zürcher Kulturgut der Artikel heute im Tagesanzeiger.
Internationale Kunst gibt es im Moment an der Sharjah-Kunstbiennale im Emirat Sharjah. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nimmt uns mit in ein Wüstenland, das der Kunst zugetan ist.
Genau, dieses kleine Land gerade neben Dubai. Die Bewohner sind im Moment umgeben von der Kunst. So hat die dänische Künstlergruppe Superflex die Bewohner der Bank Street gefragt, wie ihre Lieblingsparks aussehen würden. Aus den Antworten haben die Dänen dann eine Art Sozialkunstarbeit gemacht. Die meisten Bewohner dieser Straße kommen nämlich aus Indien, Pakistan oder Bangladesch. Und so spielen die Kinder jetzt in Sandkästen, die es sonst nur in Indien gibt. Und die Eltern finden Schatten unter roten Coca-Cola-Schirmen. Themen, die sollen angeblich in Bangladesch besonders beliebt sein. Bei all der bunten Fröhlichkeit darf nicht vergessen werden, dass das Emirat Sharjah konservativ geprägt ist. Frauen dürfen beispielsweise nicht Auto fahren. Die Mobilität ist dann ein großes Thema für die Frauen im Land und dies ist dann auch wieder ein Thema an der Biennale. Die FAZ-Journalistin Lena Bopp nimmt uns mit auf einen Rundgang durch die Biennale. Zitat, am interessantesten ist die Biennale immer dort, wo sie auf das eigene schaut. Das Emirat Sharjah, irgendwo zwischen moderner Kunst und religiös-konservativ geprägtem Alltag. Eine spannende Reportage heute in der FAZ.
Sekunden Wissen.
Haben Sie Ihren kleinen Schwarzen heute schon gehabt? Der Espresso. Der ist zwar schnell zubereitet und noch schneller konsumiert, dennoch hat er nichts mit Express, mit Schnelligkeit zu tun, wie Martin Lehmann weiß.
Für einen klassischen Espresso wird heißes Wasser während exakt 25 Sekunden durch das Kaffeepulver gepresst. Rasch ein Löffelchen Zucker unter die haselnussbraune Schaumschicht, die Crema, gerührt. Und nach 2-3 Schlucken ist die kleine Tasse auch schon leer. Doch obwohl der Espresso schnell produziert und schnell konsumiert ist und obwohl Espresso im Italienischen auch den Schnellzug oder den Eilbrief meint, der Café Espresso hat nichts mit schnell zu tun. Mit gepresst, aus dem lateinischen Expressus, übrigens auch nicht. Sondern vermutlich damit, dass er, als er um 1900 in Mailänder Bars aufkam, nur auf expliziten Wunsch serviert wurde. Ein Gast musste die spezielle Art der Kaffeezubereitung, damals noch mit Dampf, ausdrücklich wünschen. Sich ausdrücken heißt im Italienischen esprimere, im Partizip Perfekt espresso. Ein Espresso ist also ein auf ausdrücklichen Wunsch des Gastes zubereiteter Kaffee. Während über die korrekte etymologische Bedeutung aber immer noch debattiert wird, ist die korrekte Zubereitung eines Espresso unstrittig. Dafür gibt's nämlich seit bald 15 Jahren den Istituto Nazionale Espresso Italiano, kurz INEI, der alles dafür tut, dass ein Espresso bleibt. Dass nämlich genau 7 Gramm fein gemahlener, dunkel gerösteter Kaffee verwendet werden, die Wassertemperatur im Kolben 88 Grad beträgt, das Wasser mit 9 Bar und während genau 25 Sekunden durch den Kolben gepresst wird. Dass ein Espresso schwarz oder mit Zucker, nicht aber mit Milch getrunken wird, versteht sich von selbst. Dass man dazu ein Glas Wasser serviert, auch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.